Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Die Fanmeile.
Aber jedes Mal mehr Publikum, ne?
Ist es so?
Ja.
Jetzt machst du mich aber nervös.
Also ich habe schon mal den Knopf gedrückt und zwar schon ein bisschen vorher. Ich hoffe, das ist okay für euch.
Ja, absolut, hey, du, das ist ja wie beim Impfen.
Schlamper.
Du sollst nicht merken, wann es gepiekst hat.
Herzlich willkommen, Tino Saro und mein lieber Kollege Jörg.
Grüß dich, Dietmar. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen, ja.
Ja, meine Güte, so viel gute Stimmung. Hatten wir schon gestern in der Kostbar. Wird auch fester Bestandteil dieses Podcastes, dass wir abends vorher ordentlich in der Kostbar
abhängen,
uns möglichst nichts erzählen, was wir heute bereden, um dann hier nochmal frisch zu steigen.
Wir haben schon ein bisschen angefangen.
Ja, ich dachte, wir wollen nochmal so ein Revue von gestern Abend.
Achso, the best of, oder was?
Ja.
Dann kommt jetzt the best of von gestern Abend.
Ja. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
Nein, und wir haben nicht getrunken.
Obwohl es hart Richtung Advent geht und die Stimmung schon sehr gelöst ist. Wir wurden hier schon heute Morgen gut versorgt mit einem leckeren schwäbischen Schnitzbrot in der Winothek Weinkorb.
Das
also danke an die Gastgeberin auch.
Ja, wir sind wieder, natürlich sind wir wieder in der Winothek Weinkorb.
Ist ja gut. Im Remstal übrigens.
Im Remstal. Müssen wir dazu sagen? Wollen wir dazu sagen? Müssen
darf
wir
nicht ruhig
dazu
genannt
sagen?
Werden.
Wollen wir dazu sagen? Ja, klar. Tino arbeitet bei Elisator.
So ist es, ja.
Was sollten wir über Elisator wissen?
Oh, jede Menge kann man über Elisator wissen. Elisator, ja, ein Schweizer Ursprung, ein Unternehmen, das schon länger als 50 Jahre am Markt ist. Und Elisator stellt Produkte her zur Heizungswasseraufbereitung im Bereich Korrosionsschutz. Und wie gesagt, die Deutschland GmbH ist ein Abzweig von Elisator aus der Schweiz. Und Elisator kennt man in der Branche, wie gesagt, weil wir schon viele Jahre tätig sind. Und ja, das ist der Grund, warum wir heute hier sind, weil das Thema Heizungswasser, womit sich Elisator schon viele Jahre beschäftigt, mittlerweile in der Branche angekommen ist. Lieber Jörg, du weißt das, das war ein mühsamer Weg, das Thema Heizungswasser auch in die Köpfe der Installateure zu bringen. Und Elisator an sich hat noch eine Niederlassung in Frankreich, in Kroatien. Wir haben auch in Skandinavien Niederlassungen. Elisator kennt man auch auf den Kreuzfahrtschiffen. Da sind die ganzen Produkte vertreten weltweit. Also nicht nur in der Haustechnik, sondern auch im industriellen Bereich.
Also immer, wenn es darum geht, Wasser aufzubereiten, umzuformen,
ja,
wie also, nennt man das professionell?
Heizungswasseraufbereitung oder Konditionierung, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Heizungswasser aufzubereiten. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Da muss man ein bisschen zurückgreifen. Der Ursprung der Heizungswasseraufbereitung hat ja die VDI 2035, das ist eine technische Richtlinie, keine Norm, hat es ins Leben gerufen. Der Ursprung der VDI 2035 geht sogar bis in die 50er Jahre zurück. Das war so ein kleiner Kreis von Ingenieure, die sich im Fernwärmesystem so Gedanken gemacht haben, wie muss die Wasserbeschaffenheit denn eigentlich sein, dass man eben auch langlebig keine Probleme bekommt, wie Belagsbildung oder Korrosionserscheinungen an den Leitungen und so weiter. Und erst 1972 hat sich da wirklich ein Arbeitskreis draus entwickelt, von Ingenieuren, die dann gesagt haben, jetzt bringen wir mal so eine technische Richtlinie.
Die wussten nicht weiter, deswegen haben die einen Arbeitskreis genau, gegründet.
So heißt immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen.
Lass uns nachher mal noch tiefer in die VDI einsteigen. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, so eine geschichtliche Einordnung. Aber zu euren Schweizer Wurzeln noch eins. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging es da nicht direkt ums Heizungswasser.
Doch, im Grunde schon immer. Also der Ursprung, so in den Anfang der 70er Jahre.
Ich muss auch mal was dazu lernen. Du kannst auch mal was Falsches sagen, oder?
Nein, das ist ein guter Ansatz. Nein, es ist tatsächlich so. Also Elisator hat sich schon immer dem Thema Heizungswasser oder Wasseraufbereitung für Heiz- und Kühlkreisläufe gewidmet. Und es war Heinrich Riggenbach, im Prinzip der Onkel von Manuel Riggenbach, der später die Firma weitergeführt hat in der Schweiz, hat schon Anfang der 70er Experimente gemacht mit Elektrolyse. Ja, also im Wasser, also mit anodischem Korrosionsschutz zur Sauerstoffbindung. Und so sind eben die klassischen Elisato-Geräte Anfang der 70er Jahre entstanden, weil eben das Problem des Zutritts von Sauerstoff in diesem geschlossenen Kreislauf durch die verstärkt eingebauten Kunststoffrohre, am Anfang waren die ja nicht diffusionsdicht, dann kam eben verstärkt Sauerstoff rein und jeder weiß ja, für einen ablaufenden Korrosionsprozess braucht es einen Elektrolyt, das ist das Wasser mit seiner elektrisch leitenden Eigenschaft und eben Sauerstoffzutritt. Und das war das Problem. Das hat man erkannt oder hat der Heinrich Ringbach untersucht und hat da dann diese Korrosionsschutzgeräte mit dieser Rheinmagnesiumanode entwickelt. Okay. Mhm. Und die werden heute noch so, also natürlich weiterentwickelt, verfeinert mit ein paar Add-ons und so, immer noch auf die Art und Weise
aber wird Korrosion. Das Grundproblem war ja eher der Sauerstoff. Ne? Ja. Und wenn wir heute über Heizungswasser reden, ist es ja nochmal riesig aufgebaut. Ne? Ja. Gibt es also ein paar mehr Parameter.
Es ist halt tatsächlich so, würde kein Sauerstoff in so ein geschlossenes System eintreten, dann hätte ich eigentlich auch kein Korrosionsproblem.
Genau.
Und zu aber dir, Sie sind drauf gekommen damals.
Die Schweizer.
Ihr seid drauf gekommen.
Die Schweizer waren es. Naja, sagen wir so, das
Korrosionsursachen waren ja schon. Dass man wusste es, aber ihr habt es dann
vom Markt präsentiert. Das war vielleicht eher so im Tüfteln. Also das war nicht so, dass er gesagt hat, ich erfinde jetzt den klassischen Elisato Trio und den vermarkten wir bis ins Jahr 2025 richtig erfolgreich. Nein, ich glaube, das war eher so.
Dann hätten wir ihn noch für einen Spinner gehalten,
oder? Oder weitsichtigen. Wurden übrigens viele Patente oder Produkte, die später patentreich wurden, aus einer Garagenidee entwickelt. Mhm. Ja, das ist nicht unüblich, vor allem hier bei uns im Schwabenländle. Wir sind ja wirklich Tüftler und Erfinder. Und so sind viele Produkte, gängige Produkte, die heute gar nicht mehr von der Branche wegzudenken sind, entwickelt worden. Ja. Ja. Und wenn wir das heute beleuchten, natürlich rückblickend betrachtet, sagt man immer, logisch, das konnte ja nur erfolgreich werden, ja, wenn man diesen Weg nochmal so beschreiten würde. Aber
und ist heute State of the Art, ist doch klar, dass man das so macht.
Ja, also wir hatten das tatsächlich mal so im internen Kreis und gesagt, naja, man kennt ja den Slogan, wer hat es erfunden, oder? Und das ist tatsächlich so, dass man...
das wollte ich hören.
Ich muss aber aufpassen, dass wir da wettbewerbsrechtlich kein Problem kriegen, denn wir hatten den Slogan tatsächlich mal verwenden wollen für eine Messe, für eine ISH, das war glaube ich 2015 und da hat man tatsächlich dann bei
Ricola.
Ja, genau, bei Ricola angerufen, gefragt, ob wir diesen Slogan verwenden dürfen. Und wir haben tatsächlich eine Absage bekommen, weil sie gesagt haben, der liegt seit 15 Jahren in der Schublade, den haben wir teuer quasi gebrandet, diesen Slogan. Er wird aktiv nicht mehr verwendet. Sie haben den einmal für ein Event freigegeben, aber man nimmt davon Abstand. Okay. Wir durften das dann.
Oh, hoffentlich.
Und das hätte aber super gepasst.
Kriegen wir da keinen Ärger. In unseren Mediadaten jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man
kann es rausschneiden.
Von Verlagsseite haben wir das auch getitelt. Ne? Bei integraler Planung. Nur ganz kurze Verlagsbotschaft. Wer hat es erfunden?
Nein, das ist mal am Rande. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn man das dann betrachtet, Korrosionsschutz heute ist ein allgemein anerkanntes Thema. Also man weiß heute eben auch mehr über das Heizungswasser, dass verschiedene Korrosionsschäden in so einer Heizungsanlage dem falschen Wasser geschuldet ist oder dem nicht behandelten Wasser.
Ist ein echtes Spezialistenthema mittlerweile.
Von dem wir noch zu wenig wissen, ist Tino. Das liegt unter anderem daran, dass das Tuch auf dem Tisch noch nicht gelüftet ist.
Oh ja, da war doch was. Er darf auch noch ein bisschen was zu sich selbst erzählen.
Wie ihr alle wisst, hat der Gast ein Geschenk für uns mitgebracht. Ein geheimes Geschenk, das hier auf einem Teller unter einem Tuch darauf wartet, gelüftet zu werden.
Da muss ich vielleicht zu meiner Person was sagen. Es war ja recht kurzfristig ein Podcast für mich, also bin später dazu gekommen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Viele wissen das gar nicht, die mich näher kennen schon. Ich bin gelernter Gaswasserinstallateur, habe also diesen Beruf in dieser SHK-Branche von der Pike auf gelernt. 1985 bis 88 die Lehre gemacht. Dann 12 Jahre den Beruf ausgeübt in verschiedenen Firmen. Alles, was dazugehört, Rohbaumontage, Fertigmontage, auch Spenglerei oder Flaschnerei bei uns hier in der Region wird so genannt. Toller Beruf, würde ich jederzeit wieder so machen und dann eben von 96 bis 98 in Ulm den Techniker gemacht, den Sanitärtechniker und danach direkt zu einem mittelständischen Unternehmen im Bereich Wasser-, Trinkwasseraufbereitung auf dem physikalischen Sektor in Richtung Leonberg gekommen. Ja, so, um keinen Namen nennen zu müssen. War ein toller Zufall. Das war echt toll, hat mir unheimlich Spaß gemacht, hat mich auch unheimlich geprägt im Bereich Wasser. Und seit 2004, 2005 ungefähr beschäftige ich mich, damals noch mit dem alten Arbeitgeber, aber heute natürlich mit Elisato, mit dem Thema Heizungswasseraufbereitung. Und wenn ich Fachvorträge halte, dann sage ich immer, ich verfüge mittlerweile über 39 Jahre Branchenerfahrung. Ja. Oha. Und das ist lang.
Absolut.
Und ich bin immer noch hier.
Er ist sympathisch. Du bist schon mindestens der zweite Gast bei uns hier im Weinkorb am Tisch, am Podcast-Tisch, der ihr klassisch Gaswasser-Scheiße gelernt hat.
Ja, das war, du darfst das sagen.
Ja, natürlich.
Das darf man so. Das war damals wirklich so. Ach, machst du Gaswasser? Ja, gehört dazu. Also das gehört wirklich dazu. Und glaubst du nicht, wie dankbar die Kunden sind, wenn man dieses Problem löst?
Ja, natürlich.
Definitiv.
Ja? Ja. Gar keine Frage.
So,
ja.
Trommelwirbel?
Meinst du?
Trommelwirbel, ja. Also klassisches Mitbringselgeschenk. Soll ich das einfach mal hochnehmen?
Ja, zeig doch mal.
Es ist einfach so, es wird noch was dazu dargereicht und dann kriege ich euch, denn ich gehe auf den gestrigen Abend zurück.
Nein.
Und das müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Ich gehe auf den gestrigen Abend zurück.
Alter.
Und da hatten wir das dann bei einem guten Essen, Gepflogenheiten on the road. Also wenn man schnell bei diesen Fastfood-Ketten mal anhält, weil man aufs Klo muss und schnell noch was isst, musste ich einen Shitstorm über mich ergehen lassen am Tisch, weil ich mich geoutet habe, dass ich in meinem Leben schon mal einen McRib gegessen habe.
Ja, das ist echt peinlich.
Das ist nicht peinlich. Das bringt es genau auf den Punkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, war dann für euch so gestern so die Situation und gesagt, ja, das mache ich nicht. Also habe ich mal ein bisschen was vorbereitet und habe euch
sprachlos.
Ja. So kommt es dann dazu, dass wir hier auf dem Tisch korrigiere mich, was das da hinten ist, weiß ich, das ist ja vom Mac ist, aber hier vorne haben wir einen schottischen Whisky.
Ja, das ist einfach, um zu desinfizieren, falls euch
also,
das
beim McRib.
Okay.
Dieses und da vorne Brötchen. haben wir zwei Pack McRib.
Der ist schon etwas angepackt, dieser Whisky. Das ist was Besonderes.
Das ist eine angebrochene Flasche.
Die hast du
von zu Hause mitgebracht.
Genau, die habe ich von zu Hause mitgebracht, speziell für euch, weil ich wollte euch was Spezielles.
Die hat einen Kofferraum.
Und das ist eigentlich von hier Iron McLeods. Ist das ein?
Ach, ist auch nicht mal da. Ist es nicht mal das drin, was sie was
Nein,
die Verpackung
das ist nicht. Man muss es ja tarnen, weißt du? Das hast du nicht recht. Aber es ist etwas für harte Männer. Und ich bin bekennender Whisky-Trinker. Ich habe eine kleine Sammlung auch zu Hause. Und dieser As We Get It, der Name kann man jetzt so nennen, das ist eigentlich nur ein Abfüller. Also er destilliert selbst nicht, sondern er füllt das in Flaschen ab, wie er es bekommt. Und da wollte ich euch eigentlich eine Kostprobe bringen und ich hoffe, dass euch 58,9% nicht so stark ist am
frühen Morgen. Soll man erst den McRib und dann den Whisky? Oder? Wie macht man das?
Also macht man das richtig? Ich hielt beides für Männersache, McRib und Whisky. Also da müsst ihr jetzt durch.
Und vor allem hat das schottische Farben, ist ein bisschen
unbedingt
der Schottenrock.
Also
erst den Whisky, ne? Erstmal was für die harten,
mir ist das wurscht,
für die harten Typen hier.
Genau. Ja, keiner hat gesagt, dass der Job leicht wird.
Oder? Wollen wir gleich die pH-Wert-Messanode da rein, Messsonde reinhängen?
Die könnte kaputt gehen. Ich mache auch nur einen kleinen Schluck.
Ja, das ist schon...
Jeder nur einen winzigen Schluck.
Aus der Hüfte ist das schon so...
Die alkoholische Gärung.
Das ist schon... Das Zähneputzen beim Morgen.
Okay.
Falls es jemand vergessen hat.
Es ist die Zeit der Feuerzangenbowle, dann kann man das.
Genau, machen. Du hast es erkannt. Ja? Nein, das ist wirklich, bringt mich natürlich mit einer ganz tollen Geschichte in Verbindung, weil ich den von einem guten Freund bekommen habe und der ist oft gar nicht so leicht zu bekommen. Und man weiß tatsächlich nicht, welcher Blend oder welche Abfüllung sich in dieser Flasche befindet. Deswegen steht drauf, as we get it, so wie wir ihn vom Abfüller bekommen haben und in der Regel immer Fassstärke. Deswegen auch die hohe Prozent an Alkohol.
Das ist quasi der zweite Frühstückswhisky.
Ja.
Wir hatten ja schon einen Gast hier, Tino, den Steffen Bauknecht von Mitsubishi Electric. Da war die Geschichte eben der Frühstückswhisky.
Der Frühstückswhisky.
Ja, und jetzt ist er da.
Siehst du, also erstmal reinriechen. Ihr müsst den, man sagt ja auf der Zunge zu gehen, aber da die Nase dringt mit.
Ich reich mal rüber.
Ja.
So, und jetzt mal reinriechen mit der Nase, das ist ein Genuss und der ist so richtig torfig. Also da riecht man die Moorleichen natürlich raus und so. Also das ist etwas, wenn jemand kein Whisky mag, ist es die harte Probe.
Ja, genau, also für mich.
Also ich selber stehe drauf,
muss ich durch.
Ich mag den. Und
mit einem Schluck oder?
Nein, du kannst den machen, wie du willst, mal auf der Zunge liegen lassen. Mach deinen sprachlos.
Boah. Ich kriege da sofort den Gedanken an so eine Zigarrenlounge. Also ich habe die Tabaknote.
Geht, oder?
Ja.
Und?
Ich wollte ja nicht erwähnen, dass ich irgendwie mir die Stimme ein bisschen tiefer gelegt habe und mit Pastillen wieder hochgedreht.
Oh, das zündet.
Die ist jetzt wieder unten.
Also, aber das ist was für erwachsene Menschen.
Wir haben nicht den Host gewechselt, ich bin immer noch am Tisch, aber die Stimme hat sich aber leider...
Es war für einen Moment ruhig da drüben,
hat sich leider mal kurz etwas tiefer gelegt.
Das ist einem richtig warm ums
Herz. Hallöchen, Hallöchen.
Ja, ob der Uhrzeit wegen, aber ich glaube, das ist schon ein edler Tropfen und ganz selten, also von daher.
Ja, außergewöhnlich.
Kann man machen.
Also vielen, vielen Dank.
Boah. So, wollen wir jetzt unsere Schande... Ja. Auch besonders. Und jetzt müssen wir...
Also ihr dürft es natürlich. Man muss
wir beißen da rein.
Komm, also das war eben an die Situation gestern geschuldet, weil wir hatten das in einem schönen Restaurant wirklich drüber gesprochen und dann habt ihr mich ausgelacht.
In der wunderbaren Kostbar bei fantastischem Essen mit netten Menschen am Tisch und wir kamen auf das Thema McDonald's.
Ja, du machst es auf und das riecht sofort. Ne?
Ah ja, leider.
Zu mir hat ein Kollege mal früher gesagt...
Ich mach's einfach.
Es ist klar, einfach so...
Ja, machen wir das. Das steht da außen vor.
Warum so viele zu McDonald's pilgern, aber niemand zugibt, das ist einfach die Geschmacksgarantie. Ne? Also egal, wo du hingehst, in welchem Ort, in welchem Land, wenn du da... ein Big Mac oder ein McRib oder was auch immer, dir kaufst, dann schmeckt der eigentlich immer gleich.
Ich brauche das für nichts mehr.
Wir haben noch was im Glas.
Die Rubrik Raab in Gefahr hätten wir auch.
Dietmar, also deswegen hatte ich mir die Kombi überlegt, erst McRib und dann der Whisky zur Desinfektion.
Ich nehme noch gleich einen Schluck. Aber ist noch schön lauwarm.
Also lauwarm, das ist mal extra lecker.
Zu eurer Information. Das macht das Ganze noch besser.
Jungs, somit ist die Welt für mich wieder in Ordnung gebracht. Seit gestern seid ihr Mittäter, was
denn? Ein richtiger Sadist.
Nein, das war eine spontane Idee und jetzt, ich finde es gut. Ich finde es auch mutig von euch. Respekt, Hut ab, da mitzuziehen.
Ach, wir ziehen das durch. Also, wir.
Also, super Kombi. Also, super, Tino.
Ja?
Vielen Dank.
Mach ich häufiger. Hab ich
so noch nie.
Ja,
definitiv nicht.
Es ist schwierig, den As We Get It bei McDonald's zu bekommen. McRib schon eher, ja.
Das heißt aber für den As We Get It, dass der dann auch nur ein paar hundert Flaschen hat, von denen du ein, zwei kaufst oder auch nur drei, vier. Und ja, der ist ja dann durch, weil er kauft ja,
genau.
Also er kauft ja seine Kontingente, was er irgendwo abgreift.
Meistens Restbestände oder irgendwelche, also oder er kauft halt irgendwo mal ein Fass auf, wo er sagt, er sagt nicht, was er abfüllt. Mhm. Also wenn man sich auskennt und reinriecht, dann weiß man, okay, das könnte jetzt hier ein Laphroaig sein. Ja? Mhm. Aber halt immer Fassstärke und deswegen auch an die 60%. Aber das macht es ja so besonders. Du weißt eben nicht, was du in der Flasche wirklich nachher kaufst. Mhm. Ja. Und du musst dich aber darauf gefasst machen, dass es eben auch was Kräftigeres und Herberes ist. Also meistens in Fassstärke eben.
Das ist ja wie beim Heizungswasser. Ne?
Ja, ja. Du weißt nie, was drin ist.
Wenn man da mal so eine Probe zapft, ne? Die Frage ist ja, wo zapfe ich?
Bist du mehr beim McRib als beim Whisky, ne?
Das ist schon mal klar, ne? Kommt da Sediment mit oder was habe ich? Was habe ich denn in meiner Probe drin?
Halleluja. Aber
das ist ja auch eine volle Wissenschaft. Das habe ich in Schottland mitgekriegt.
Also, redest du jetzt vom Whisky oder vom Heizungswasser?
Nein, im Whisky. Und Heizungswasser ist für mich auch, muss ich sagen, das ist Wasserchemie. Das ist absolute Wissenschaft. Das ist auch nicht unbedingt trivial, kann man vorstellen.
Und bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal danke. Trotz allem.
Für diese
Erfahrung. Einfach nur danke.
Wir müssen ihn fertig essen.
Wir essen ihn. Ja, mach mal. ich muss sprechen, damit die Stimme wieder hochkommt. Weißt du, weil sonst bleibe ich unruhig gerade hier.
So. Finde ich aber
also
nicht schlecht.
Nochmal, wirklich von Herzen danke. Der Whisky ist außergewöhnlich gut. Der McRib ist außergewöhnlich
schlecht. So kann man lassen, oder?
Außergewöhnlich lauwarm. So wie wir den allermeisten nicht mögen.
Darf man die Uhrzeit mitteilen, wann wir das jetzt hier machen?
Na, natürlich.
Also man muss ja sagen, wenn man um 10 Uhr morgens einen warmen McRib serviert bekommt, der kann nicht von heute sein.
Man sieht es halt auch
ich muss ganz ehrlich noch was einwerfen, als wir uns gestern dann getrennt hatten an der Kostbar und ich bin heimgefahren, ich hatte ja noch ein paar Kilometer. Ich hatte dann heimatnah bei mir gedacht, okay, euch kriege ich heute. Wenn der McRib gestern so on top war, dann sage ich, ein Ereignis, was mich persönlich betrifft, war gestern der kleine Shitstorm am Tisch. Haben wir gedacht, mal gucken, ob man sie ins Boot holen kann. Ich fuhr also somit kurz vor 23 Uhr in Leonberg zum McDonald's rein.
Hast nach einem frischen McRib gefragt?
Ich habe mir noch gedacht, das ist geil, um die Uhrzeit kann ich im Auto sitzen bleiben und fahre durch den McDrive.
Ja.
Ich fuhr auf den Parkplatz und sehe da 10 Autos in der Schlange stehen. Mhm. Da habe ich gedacht, hey Jungs, wir haben Dienstagabend, es ist 23 Uhr, was machen da 10 Autos vor dem Drive-In? Ich dachte, steigst du aus, parkst, gehst eben rein, geht sicherlich schneller. Ich komme rein, der Laden war voll. Und da war eine Familie mit 2 Kleinstkindern. Mhm. Und die haben auf ihr Menü gewartet. Um 23 Uhr am Dienstagabend. Ich habe erstmal geguckt, ob meine Uhr falsch geht oder ob ich irgendwo.
Das ist übrigens heute der Gesellschaftskritik-Podcast.
Ja, genau.
Nein, nicht zwingend.
Ich meine, dass du dafür noch anstehen musst, das ist aller Ehren wert.
Das
ist aller Ehren
wert. Wenn das jetzt so flott geklappt Hut hätte. Ab. Ja, deswegen, wir essen hier was Aufgewärmtes, aber.
Macht nichts.
Geht, oder?
Alles gut. Das mache ich öfter.
Alles wunderbar. So, ich sage jetzt zum zweiten Mal: Danke. Danke, danke. Wunderbar.
Genau.
So, jetzt kommt die Chemiestunde.
Jetzt hast du mich unterbrochen, oder?
Ja, aber du findest ja den Einstieg sofort wieder.
Das komplexe Gebilde Whisky ist also erstaunlich, was man da schmecken kann als Profi.
Ach, du willst vom Whisky reden. Ich dachte, wir wären jetzt beim Thema angekommen.
Bei Heizungswasser, man schmeckt es nicht, aber man kann es beproben. Man kann sich damit auseinandersetzen. Und ich bin heute froh, deswegen auch da von mir danke, dass wir da mal ein echtes Spezialistenthema haben. Wir haben ja, wie ihr alle wisst, schon oft über Heizgeräte diskutiert und anderes. Aber so ein richtiges Elementarthema haben wir noch nicht. Weil es ist ja kein Produkt unbedingt. Klar, habt ihr Produkte, da hast du schon einiges erzählt jetzt über Elisator. Aber Heizungswasser ist einfach ist ein Kompetenzthema.
Hätte ich eigentlich so fast nie gedacht. Ja, aber es ist tatsächlich so. Es ist meistens, wie immer im Leben, wenn du dich mit etwas sehr lange und intensiv beschäftigst, dann wird es zur Gewohnheit oder selbstverständlich, aber das ist es halt für die Branche immer noch nicht. Also wir kennen wirklich einige Installationsbetriebe, die rufen uns auch an und sagen, ja, Herr Saro, ich weiß, ich muss jetzt langsam mal was machen. Und wenn ich dann überlege, dass ich mich schon seit 20 Jahren mit dem Heizungswasser beschäftige, dann frage ich mich, okay, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht?
Ja, oder gelesen? Aber du bist, das ist so crazy, wie es ist, aber du bist in allerbester Gesellschaft.
Ja.
Weil alle unsere Gäste sagen das. Ich beschäftige mich mit dem Thema ewig. Ich treffe immer noch Leute, für die auch in der Branche als Fachleute unterwegs sind und trotzdem sagen, oh, wie geht das eigentlich?
Ich wundere das ja
Leute,
schon.
Das ist Grundwissen.
Also mich wundert das schon, weil die letzten 10 Jahre, kann ich ja mit Fug und Recht behaupten, ist aus allen Rohren darüber informiert worden. Und deswegen bin ich immer erstaunt jetzt bei dir auch, dass es da Leute gibt, die offensichtlich hinterm Mond leben, die Relevanz noch nicht so richtig gepackt haben bei dem Thema und auch das Umsatzpotenzial.
Oh ja, das ist enorm. Also wenn ich da unseren Umsatz anschaue und vergleiche uns, wir sind jetzt nicht die größte Firma, wir dürfen uns zwar so ein bisschen den Pionier in Sachen Heizungswasseraufbereitung nennen, weil wir eben schon sehr früh damit begonnen haben, aber das Thema ist ja noch lange nicht ausgereizt. Also wenn man jetzt mal die Kleinstbefeuerungsanlagen anschaut im Einfamilienhaus, wo teilweise auch der Betreiber oder der Häuslebauer schon auf den Installateur zukommt und sagt, du pass mal auf, ich habe nachgelesen hier bei meinem Wärmeerzeuger, der ja in der Regel 30, vielleicht auch 40.000 Euro kostet. Und dann kommt der Anlagenbesitzer schon zum Installateur und sagt, aber da musst du mir VDI-konformes Wasser einfüllen. Also das haben wir auch, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, ja, mein Bauer hat gesagt, er besteht drauf, weil eben auch viele Kesselhersteller ihre Garantie daran festmachen und schon auf die richtige Wasserqualität entweder in Anlehnung an die VDI 2035, dann lassen sie es ein bisschen offen oder sie geben ganz klare Parameter vor und sagen, das musst du so und so mit Leitfähigkeit, pH-Wert meistens, das sind also die zwei Hauptparameter, die man dann vorgibt, die dann der Installateur beim Aufbereiten vom Heizungswasser oder Einfüllen oder nach der Einfüllung dann auch messen und dokumentieren können muss. Ja. Und da sind wir dann eben beim Thema, wenige machen es, immer mehr werden, also wir kriegen das schon auch mit, dass die Akzeptanz zur Heizungswasseraufbereitung in den letzten Jahren dank eurem Journalismus natürlich und der Öffentlichkeitsarbeit massiv an Akzeptanz gewonnen hat. Aber nicht zuletzt auch durch die Schadenshäufigkeit, wo dann auch der Installateur oder die Installationsbetriebe schmerzhaft erfahren mussten, dass man halt hier und da was versäumt hat.
Richtig, ja. Weil halt Materialkombination, so war mein erster Einstieg, ja. Wärmetauscher, die Leistungsdichten steigen, Produkte, die Systeme haben andere
Werkstoffkombinationen. Ja. Genau. Es gibt auch immer mehr, und das stellen wir auch fest, wir hatten so früher in den 70er Jahren, kennt man ja die diffusionsoffenen Fußbodenheizungsrohre. Da hat das ganze Thema eigentlich seinen Ursprung, dass man gesagt hat, ja, um Gottes Willen, warum korrodiert jetzt eigentlich eine geschlossene Heizungsanlage? Da darf doch nichts reinkommen. Ja, es ist tatsächlich so, dass eigentlich, und das ist auch der Fachbegriff, korrosionstechnisch dichte Anlagen waren früher Schwarzstahl gespeiste Anlagen, Sattelnähte, T-Stücke, wenig Flanschverbindungen und so weiter. Die waren korrosionstechnisch dicht. Egal, auch wenn man hartes Rohwasser eingefüllt hat, dann hat der Kalk ist einmal ausgefallen durch den Aufheizvorgang. Man hat eine hohe Vorlauftemperatur. Das hat ausgereicht. Der Kalk war halt am großzügigen Wärmetauscher. Wenn dann der Wärmeübergang dadurch ein bisschen reduziert war, dann hat man halt die Vorlauftemperatur hochgenommen.
Gepasst, ja.
Im Grunde sprach man von totem Heizungswasser. Und durch diesen metallischen Körper des Schwarzstahls kam eben kein Sauerstoff rein. Und
das
somit
gute, tote Heizungswasser.
Das gute, tote Heizungswasser, ja. Also die Leitfähigkeit hat sich durch die Kalkausfällung nahezu halbiert. Und somit hat sich das Wasser dann eben innerhalb kürzester Zeit auf eigene Weise konditioniert und man musste sich nicht drum kümmern. Ja. Aber heute ist es eben anders. Diffusionsoffene Heizungsanlage, kleinere, kompaktere Wärmetauscher, eine höhere Leistungsdichte ist drin. Und dann hat man natürlich in Deutschland eine Bandbreite von Wasserqualität. Man hat Hartwassergebiete, man hat Weichwassergebiete. Wir haben auch einen Kunde, der rief mal an und sagt, ah, wir haben bei uns Quellwasser, wir haben so ungefähr 8 Grad deutsche Härte und einen pH-Wert von 8,4. Kann ich das verwenden? Habe ich gesagt, füllen Sie es in Kanister ab und verkaufen Sie es. Genau.
Gute Geschäftsidee.
Ja, nein, wenn es doch schon so aus der Quelle kommt, dann kann ich es doch direkt so verwenden. Es ist aber auch so, also wir sind da nicht päpstlicher wie der Papst. Also man muss ja auch immer die Zusammenhänge in so einem geschlossenen System betrachten. Wir hatten tatsächlich auch ja, mit Professoren auch diskutiert, spielt das denn nun wirklich eine Rolle? Und die sagen immer, ja, salzarm, komplett entsalzt, voll entsalzt, da schlagen die Alarm und sagen, ja, wenn ich hier kleiner 0,1 Mikrosiemens Leitfähigkeit noch habe, das ist eben die Einheit ja von der elektrischen Leitfähigkeit, was aussagt, wie stark ein flüssiges Medium in der Lage ist, den elektrischen Strom zu leiten. Dann haben die gesagt, um Gottes Willen, wenn wir da kleiner ein Mikrosiemens gehen bei der Vollentsalzung, dann lösen wir ja Metallionen aus der Gitterstruktur aus, das können wir nicht machen und so weiter.
Das ist dann nicht tot, das ist dann aggressiv und so.
Ja, aber das kriegen wir ja nicht hin. Also wer es wirklich schafft, über eine Vollentsalzungspatrone dann nachher im Betrieb auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr eine Leitfähigkeit kleiner ein Mikrosiemens messen zu dürfen im Umlaufwasser, Respekt. Also das geht gar nicht. Außer es ist ein kompletter Kunststoffkörper.
Aber das Thema hat eine Dynamik entwickelt.
Ja.
Das kann ja wirklich keiner ernsthaft behaupten, dass es nicht relevant ist. Die Regel, darauf wird man nachher eingehen, auf die VDI 2035, hat sich parallel entwickelt, was ich auch erstaunlich finde. Deswegen ist das Thema ja auch durch die Industrie besetzt worden, sehr stark durch immer bessere Geräte. Durch Ansätze, das schneller hinzubekommen, das vernünftig zu überwachen. Einfach für diesen Handwerkeransatz sehr praktisch orientierte Produkte. Ne? Auf der Sackkarre, ne? Da muss die Kartuschen und so. Also finde ich schon cool, was da entwickelt wurde in den letzten Jahren. Da sind ja auch dann Neuankömmlinge in den Markt gekommen. Ne? Neue Unternehmen, Konkurrenten eurer, für euch. Also Überschrift ist da Dynamik.
Es ist immer so, wenn du entweder du bist Pionier einer Marktnische und wenn dann ein Markt vorhanden ist und der hat sich etabliert, dann sieht man, das ist ein Geschäftsfeld und dann auf einmal kommen auch andere Firmen aufs Tableau und sagen, ja, das können wir doch eigentlich auch. Und auch Quereinsteiger, die dann auf einmal sich der Wasseraufbereitung in der SHK-Branche widmen, obwohl sie vielleicht nur im Industriesektor oder in der Medizintechnik und so weiter, also Reinstraum und so weiter tätig waren. Aber wie du schon richtig sagst, Jörg, die Produkte zur Anwendung für den Installateur vor Ort haben sich natürlich in den letzten Jahren deutlich optimiert. Auch durch Rückkopplung aus dem Markt, also auch durch Kritik von Installateuren, hat man natürlich auch als Hersteller sich Gedanken gemacht und das im Dialog mit dem Kunden dann auch Produkte Weiterentwicklung, was die Handhabung angeht, was die Zuverlässigkeit angeht.
Aber auch die Nachhaltigkeit.
Auch die Nachhaltigkeit.
Das ist ein Stichwort auch bei euch, das hast du mir letztes Jahr, meine ich.
Ja, genau.
Im Herbst irgendwie vorgestellt mal dieses,
richtig, ja.
Wenn ich es richtig zitiere jetzt, PuroTap Zero.
Ja, genau.
Das ich habe halt diese Fanta-Behälter im Kopf, ne? Diese Keck-Behälter.
Das war übrigens keine Schnapsidee, also auch wenn es wieder in Richtung Getränkeindustrie abzielt. Aber es ist tatsächlich so, wenn man mal die Entwicklung anschaut der Produkte bei Elisato, man hat ja früher ich sag mal, händisch Sackware vor Ort auf der Baustelle. Diese Produkte gibt es heute immer noch. Also sind immer noch beliebte Produkte beim Installateur. Hat man loses Mischbettharz vor Ort im Behälter getauscht, dass man dann eben Rohwasser, wir sagen wir es mal, über den Behälter so filtern konnte, dass am anderen Ende eben demineralisiertes Wasser rauskam. Und da ist Elisato natürlich so um die Jahrtausendwende rum mit der PuroTab Einwegpatrone einen Riesenwurf gelungen. Man hat das Mischbettharz eben in so eine Einwegpatrone gepackt, links und rechts ein 3/4 Zoll Gewinde, passend für einen Heizungsfüllschlauch. Und wir haben das dann am Anfang immer verkauft, gesagt, das ist die Verlängerung vom Füllschlauch. Füll über diese Patrone und dann hast du auf der anderen Seite passendes Heizungswasser.
Ja. Vielleicht noch die DIN 1717 beachten. Ne?
Systembrenner natürlich, ja. Klar, logisch. Aber da mussten wir mal schmunzeln, dann nochmal ein Rückgriff in die Schweiz. Kann man sich gar nicht vorstellen, in der Schweiz hat das keine Relevanz, weil das ist eine europäische Norm. Ja, und somit ist die Schweiz, was das angeht, eine Insel, aber wir in Europa, Deutschland, die Nachbarländer, wir müssen darauf reagieren, hast du vollkommen richtig gesehen. Aber der Trend geht ja auch immer mehr zu diesen automatischen Füllkombis hin. Ja, da haben wir auch ein Produkt jetzt in der Pipeline, baut man fest ein und dann wird eben über so eine Druckhaltung, über eine automatische Nachfüllkombi mit Systemtrenner, wird dann eben der Anlagendruck konstant gehalten oder nachgeschoben, wenn Bedarf ist. Es ist immer mit einem lachenden Weinauge zu sehen, denn wenn ich jetzt eine Leckage habe, eine leichte Leckage, dann schiebt natürlich dieses Ding immer nach und ich stelle die vielleicht unter Umständen erst sehr spät fest, dass ich irgendwo eine leichte Leckage habe im Fundament. Oder.
Noch eine Rückfrage oder noch eine kleine Zusatzfrage zum PuroTab Zero. Wie kommt der an? Wie ist der?
Also die Idee entstand tatsächlich, muss man wirklich sagen, mit einem Kooperationspartner, der dann eben das Mischbettharz, was in diesem Mehrwegfass drin ist, dann für uns aufbereitet. Der im Übrigen im Moment die modernste Regenerierstraße Europas aufgebaut hat. Und wir schaffen es dann, und mit dem Partner zusammen schafft er das regenerierte Harz bis zu 97-98% an der Kapazität wieder zu regenerieren. Das ist jetzt nichts Neues an sich, aber die Idee, das mit so einem Schnellverschluss und mit so einem Keckfass von einem namhaften Hersteller, also einem der größten, der diese Fässer herstellt, ist uns eben die Idee entstanden, PuroTab Zero, weil das Thema Null Mikrosiemens Leitfähigkeit, daher Zero, und null Müll, weil das Mehrwegfass geht mit der Verpackung zum Kunden und wird in dieser selben Verpackung beim Kunden wieder abgeholt. Und somit schließt sich der Kreislauf, der Wirtschaftskreislauf und auch die Nachhaltigkeit. Und dieses Mischbettharz kann in der Regel 6-7, im Idealfall bis zu 8-mal aufbereitet werden, bevor es dann tatsächlich entsorgt werden muss.
Okay, und diese ganzen Versand und Logistik?
Geht über den Fachgroßhandel wie immer. Also als Palettenware wird dann dieses Mehrwegfass beim Versandgroßhandel bevorratet. Und es ist dann eben so, dass dann, wenn das verbraucht ist, dann klickt sich der Kunde bei uns auf der Homepage ein und generiert selbst einen Rückholauftrag und dann holt ein Paketdienstleister das direkt beim Kunden ab und bringt es zur Regenerierstation.
Ja, das sind auch so meine Wünsche, worüber ich mehr erfahren wollte. Das sind nämlich diese Steps. Einen hast du jetzt genannt mit dieser Einwegpatrone. Hast dann gleich vom Recycling gesprochen. Das ist ja sicherlich der zweite Punkt. Aber was sind so Leuchttürme in der Entwicklung? Von der ersten Idee damals, dann die Einwegpatrone, irgendwelche Analysesysteme oder selbststeuernde Systeme, aber das musst du mir erzählen. Was sind so für dich so also Leuchttürme in den letzten Jahrzehnten gewesen, wo du gesagt hast, boah, jetzt sind wir wirklich nochmal, das ist nicht nur eine Variation, wir sind jetzt wirklich Next Level, das ist nochmal eins weiter.
Das war sicherlich, also man muss ja immer überlegen, das ging ja dann alles parallel mit der Akzeptanz zur Heizungswasseraufbereitung einher. Also man hat ja erstmal die Korrosionsschutzgeräte gehabt, die haben zuverlässig ihren Dienst gemacht und es ist ja wie immer so, was eingebaut wird und funktioniert, wird auch vergessen, dass es da ist und dass es hilft. Und es war so um die Jahrtausendwende, die Einwegpatrone zur Vollentsalzung, dann nahm das Thema so 2009, 2010 richtig Fahrt auf, die Heizungswasseraufbereitung mit VDI, über die VDI 2035. Und ein Eckpfeiler war sicherlich der PuroTab Leader. Das war dann ein patentiertes Wechselkartuschenprinzip. Das hat so das Ganze nochmal revolutioniert am Markt, weil es bis daher so in der Form eigentlich nicht möglich war, ohne mit dem Mischbettharz in Berührung zu kommen, in einem Gerät quasi das verbrauchte Mischbettharz über so eine Wechselkartusche auszutauschen. Ja? Eine Steuereinheit obendrauf, was die Eingangsleitfähigkeit und Ausgangsleitfähigkeit misst. Somit war natürlich auch die Umlaufentsalzung, also bei Bestandsanlagen, sehr komfortabel abzubilden. Man hat also schon eine bessere Überwachung gehabt, digitales Display. Das war so 2016 wurde das Produkt auf der ESH erstmal vorgestellt. Das war so ein...
Da hatten wir unseren Expertentreff, Tino.
Ja, genau.
Vor 8 Jahren.
Da war was, ja.
Das war so. Ja, ich kenne den Tino auch schon seit gestern Abend. Also ja, bleib mal ruhig mit deinen 8 Jahren.
Reicht, ne? Vollkommen, ne? Und seit heute Morgen erst richtig, ne? Ja, also. Nein, es ist tatsächlich so, also als wirklich Eckpfeiler war dann wirklich ein Purotab-Leder. Das hat dann wirklich Fahrt aufgenommen, auch was die Handhabung der Wasseraufbereitung, der Entsalzung vor Ort angeht. Und sicherlich dann als letzten Meilenstein dann noch, bevor wir jetzt gerade eben die Kreislaufwirtschaft angesprochen haben, dieses kleine Kombimessgerät, das Purotab ECPH2035, ist einfach ein Kombimessgerät zur Bestimmung der Wasserqualität. Also man wird in aller Regel misst man die Leitfähigkeit und den pH-Wert, das misst das Messgerät gemeinsam. Das ist jetzt nichts Neues. Dieser
Schwangerschaftstest.
Ja, so ein großer roter Schwangerschaftstest.
Genau, du kannst auch Fieber messen damit. Ja, es ist tatsächlich so, es ist keine revolutionäre Erfindung an sich, aber das, was das Gerät oder die Verwendung mit der App so besonders macht, ist eben, dass zu diesem Messgerät, das hat eine Bluetooth-Verbindung und schaltet sich dann auf eine kostenlos downloadbare App auf und dann sehe ich 1:1 sofort gespiegelt an meinem Handy, welche Wasserparameter dieses Messgerät im Moment misst. Und ich kann das auch speichern, dokumentieren mit Datum, Uhrzeit, Minute, Sekunden genau, mit Angabe vom Kunden. Ich kann eine Folgemessung machen, ich kann es wieder aufrufen, ich kann es versenden, ich kann es speichern, dokumentieren. Und da kam eben der Spruch, wer schreibt, der bleibt.
Ja, absolut.
Und das ist mit Sicherheit im Moment noch ein großes Defizit. Und wir haben so viele Anfragen von Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, ich weiß, ich habe da mal was gemacht, aber ich habe mir es nicht wirklich aufgeschrieben und jetzt haben sich die Wasserparameter verändert. Mit dieser App oder mit dieser Mess- und Überwachungsmöglichkeit sichert sich halt der Installateur auch die Garantieleistung gegenüber dem Komponenten- und Kesselhersteller ab.
Und er hat auch einen Kunden natürlich auch. Ne?
Auch da.
Der übers natürlich. Anlagenbuch, ja. Stichwort VDI 2035 nochmal, wurde häufig auch diskutiert. Ne? Da immer der erhobene Zeigefinger und bitte führt das Anlagenbuch sorgfältig beim Kunden. Aber es ist halt nicht komfortabel genug, offensichtlich. Und ihr habt da was geschaffen, eine Lösung, das, die halt digitalisiert ist.
Das macht's halt wirklich.
Fälschungssicher vielleicht sogar. Ne?
Ich muss mal gucken. Das macht's halt wirklich easy, weil im Prinzip mit dieser App, dadurch, dass ja die hinterlegten Kacheln, wo ich dann die Leitfähigkeit abgebildet sehe in Echtzeit und pH-Wert, anhand der Verfärbung sehe ich sofort, bin ich in der Vorgabe der VDI 2035, da gibt es ja einen Korridor, was den pH-Wert angeht und auch die Leitfähigkeit, eine Grenze kleiner 100 Mikrosiemens. Und anhand von der Verfärbung sehe ich dann, habe ich sie erfüllt oder habe ich sie nicht erfüllt. Das ist also blau, orange, rot. Blau bedeutet, alle Werte sind okay, kann ich so dokumentieren, abheften. Und orange würde bedeuten, ich bin in einem tolerierbaren Korridor. Das heißt, das kann ich mal so laufen lassen, denn bei der nächsten turnusmäßigen Wartung messe ich das nochmal und wenn sie es nicht verschlechtert hat, kann ich es weiterhin so laufen lassen. Sollte es rot geworden sein, dann hat sich dieser Wert eben aus dem Korridor bewegt. Dann müsste ich handeln und wenn es dann gar blau geworden ist, weil auch der pH-Wert sich mit der Zeit auch ein bisschen alkalisiert, kann es auch sein, dass der unmittelbar nach der Befüllung der pH-Wert noch nicht passend sein muss. Macht auch keinen Sinn, unmittelbar nach der Befüllung gleich zu messen, denn da laufen chemische Prozesse drin ab, gerade die Kohlensäure ist ein saures Gas.
Man sollte acht Wochen, ne?
Also sogar 10 Wochen, also 8 Wochen. Bis 10 Wochen mindestens. Ich kann den zwar schon unmittelbar nach dem Befüllen mal messen, um mir so ein Bild zu verschaffen, okay, wo liegt er denn nach dem Befüllvorgang? Da gibt es ja auch verschiedene Mischbettharzqualitäten mittlerweile, die dann auch den pH-Wert schon beim Entsalzen ein bisschen alkalisieren oder das Ganze in Richtung Alkalität schieben. Aber als Installateur muss ich mich da nicht bange machen. Und so steht es in der VDI auch drin, dass eigentlich eine sinnvolle pH-Wertmessung frühestens nach 10 Wochen angesagt ist. Ja? Mhm. Und sollte der pH-Wert immer noch nicht im passenden Korridor sein, also angenommen, man hat einen pH-Wert von 7,5, was ja für Stahlwerkstoff noch zu tief wäre, dann soll er sich nicht bange machen, dann einfach bei der nächsten turnusmäßigen Wartung nochmal den pH-Wert bestimmen. Und wenn er dann bei pH 7 geblieben wäre, als Beispiel nicht weiter hochgekommen ist, dann ist eben entscheidend, und das hatten wir gestern Abend auch gesprochen, dass eben eine Wasserprobe auch nach 5 Minuten in dem offenen Glas sedimentfrei und klar bleibt.
So wie unser Whisky.
Ja, der ist schon ein bisschen.
Die war Durst.
Nochmal eine Oktave tiefer.
Alle wollen gehen. Nochmal hören, wie meine Stimme wegfliegt. Deswegen.
Zum Wohl.
Hau weg.
Zum Wohl.
Ich schütte ihn voll rein. Und jetzt gurgeln. Geht durch die Nase. Mhm. Ja. Nein, das sind so kleine Helferlein, die es dem Installateur und auch dem unerfahrenen Monteur einfach machen, auch eine Anlage, eine Bestandsanlage oder neu gefüllte Anlage einfach sauber zu dokumentieren. Ich habe dann die ganze Messstrecke gespeichert, ich kann sie wieder aufrufen. Ich habe auch einen Beweis in der Hosentasche, wie die Parameter waren, als ich das Objekt verlassen hatte. Ja. Was viele noch nicht verstanden haben ist, und das kam so im tagtäglichen Tun, eine kleine Anekdote aus der Praxis. Wir haben einen Anruf von einer größeren Servicefirma bekommen, die mit unseren Produkten arbeiten. Und die haben gesagt, so alle anderthalb, zwei Monate haben die gesagt, steigt die Leitfähigkeit im System an. Ja, wir können uns das nicht erklären. Und dann haben gesagt, ja gut, es ist grundsätzlich keine verplombte Anlage, da kann jeder nachfüllen, wie er will. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass eben die Putzkolonne, die nachts kommt, einfach heiß Wasser an einer Leitung gezapft hat. Das war so schön warm schon und das war eben der Heizungsvorlauf. Und hat es zum Putzen verwendet. Und die mussten dann immer nachspeisen und haben gesagt, wir haben aber nie ein Leck gefunden. Ja. Und dadurch hat sich natürlich dann auch die Wasserqualität verändert.
Aber es war wohl sedimentfrei.
Es war sedimentfrei, zumindest für die Putzkolonne akzeptabel. Ja.
Was ich klasse finde.
Streifenfreie Sauberkeit.
Genau. Mit Heizungswasser von Elisator. Ja.
Genau. Was für ein Schild. Lassen wir uns schützen.
Es gibt fast nichts, was es nicht gibt in der Branche. Ja.
Was ich gut finde, ist, dass dieser Interpretationsspielraum für den Heizungsbauer, für den Anwender weg ist. Wenn er, wie du es erklärt hast, farbgeführt, eben weiß, ist er im grünen Bereich, in Anführungszeichen, oder im blauen, oder muss er handeln? Weil das ist eben das Dilemma das häufig.
Ja, und das finde ich ja die große Leistungsfähigkeit, ne? Dass du hier mit der Chemiestunde brillierst, also sehr gemäßigt, aber das ist ja ein extrem chemisches Thema. Und am Ende des Tages gibt es halt dann für die Leute vor Ort drei Farben.
Richtig.
Und das ist aber auch eine Riesenleistung, weil du so gesagt hast, du sprichst immer davon, dass das für euch immer so normal ist und das ist der Weg. Aber das ist eine Riesenleistung, dass du ein extrem komplexes Thema so runterbrechen kannst, dass nachher einfach nur blau, orange oder rot auf dem Display steht, weil das reicht in der Regel den Menschen, die mit dem Thema zu tun haben.
Absolut, ja. Ja.
Und absolut kontrolliert. Ja, aber das ist wirklich Engineering at its best. Eine komplizierte Sache nicht kompliziert zu vermitteln, sondern eine komplizierte Sache einfach zu vermitteln. Also und das wäre auch meine Anschlussfrage, wäre nämlich, ist es nicht generell das Thema, dass man, oder wie seht ihr das Verhältnis aus Weiterentwicklung, also wirklich technische Weiterentwicklung und Weiterentwicklung in der Bedienbarkeit, im Service, in der Einfachheit? Ist das 50-50 oder seid ihr schon so weit in der Technik, dass es jetzt verstärkt darum geht, das einfach zu machen?
Also man muss da vielleicht ein bisschen reflektieren. Meistens entwickelt man ja aus der Not heraus. Ja? Also Not macht erfinderisch, heißt es ja. Und wer dann mal sich hinsitzen mit einem Thema Gedanken macht, der kommt natürlich dann auch früher oder später auf ein verwertbares Ergebnis. Und die Akzeptanz, also das eine permanente Produktweiterentwicklung steht und fällt ja auch mit der Akzeptanz des Anwenders. Also wenn man dann absolut zielgruppenorientiert absolut was entwickeln möchte. Es gibt viele Entwicklungen, die wurden gemacht und die sind dann als Ladenhüter wieder abgeschafft worden. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht anfängt, selbstverliebt Produkte zu entwickeln und dem Kunden aufschwätzt, es wäre gut, wenn er die jetzt hätte und anwendet, weil man muss dann schon ein bisschen bei der Praxis bleiben und sagen, wie wendet er das vor Ort an, wie sind die Gegebenheiten, weil wir reden hier nicht über Laborbedingungen, sondern über Baustellen. Verhältnisse, ja. Wie tickt der Monteur? Wie hat er Zeit? Wie kann er sich mit diesem Produkt, wo wir aus der Theorie glauben, dass es für ihn gut wäre, identifizieren? Und da versucht Elisato natürlich nicht in die breite Masse der Produktrange zu gehen, so nach dem Motto, wir haben im Sortiment für jeden irgendwas, sondern wir sagen einfach, wir geben dir solide, zuverlässige Produkte an die Hand und sagen dir aber auch genau, wofür sie sind. Und dann musst du dich eben auch mit dem Produkt identifizieren, um dein mögliches Problem vor Ort damit lösen zu können. Und die Erfolgsgeschichte von Elisator zeigt, und das sage ich auch immer wieder, wir verkaufen ja über den dreistufigen Vertriebsweg. Das heißt, das Gros unserer Kunden, unserer Anwenderkunden, kennen wir gar nicht. Also wir kennen die wirklich nicht. Wir kennen nur die, die sich bei uns melden, die mit uns in den Dialog treten oder die vielleicht über den Vertrieb vor Ort betreut werden. Also wir sind für Telefonate, E-Mails natürlich immer offen. Wir nehmen auch dankend und gerne Anrufe entgegen, wenn jemand ein Problem hat. Wir können am Telefon auch schon mal Hilfestellung geben.
Also wenn er jetzt eine Wasserprobe hat, mit der er nicht zurechtkommt.
Ja, oder oftmals sind es nur technische Fragen, also Beschaffenheit. Ich meine, mit diesem Messgerät kann er sich schon sehr viel selbst helfen und interpretieren. Und wenn es dann nur um Hilfestellung geht, zu sagen, wie interpretiere ich das? Ist es dramatisch? Muss ich reagieren? Muss ich was machen? Es ist ja immer so, das Kind fällt ja nicht schlagartig in den Brunnen, sondern ein Korrosionsprozess ist ja ein schleppender, schleichender Prozess. Und das heißt, und irgendwann passiert irgendwas, entweder ist der Wärmetauscher kaputt, durchkorrodiert, dann kann man mal schauen, was war denn dafür verantwortlich? Also zu 80% schon immer die Wasserqualität, aber nicht nur. Es gibt auch andere Parameter, die eben verantwortlich sind, dass eben auch ein Material in die Knie geht. Also die wenigsten Hersteller sind dann so ehrlich und sagen, okay, dann haben wir vielleicht einen Materialfehler gehabt oder einen Fertigungsfehler. Das gibt es auch in der Branche.
Mhm. Welche Parameter werden noch erfasst? Das ist ja jetzt ein, also ich sage jetzt mal blöd, der Schwangerschaftstest ist eine Lösung,
also,
aber der Analysekoffer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der kann noch ein bisschen mehr. Ne?
Ja, der Analysekoffer ist halt also zum einen erstmal der Schutzkoffer für dieses Messgerät. Dieses Messgerät gibt es natürlich solo als Standalone-Messgerät, aber der Analysekoffer an sich macht schon Sinn, weil so ein Messgerät, speziell die pH-Wertmessung, sollte regelmäßig kalibriert werden. Dann sind da Aufbewahrungsflüssigkeit für den Glaskolben vorne, für die Messsonde der pH-Wertmessung, das sieht man da vorne. Und in diesem Analysekoffer ist halt dieses ganze Pflege- und Kalibrierequipment schon drin. Also kein Schnickschnack, nicht überladen, auch wirklich mit einer schönen Bedienungsanleitung fachlich erklärt, warum muss ich das kalibrieren, wie messe ich richtig, wie beprobe ich. Also wirklich so für den einfachen Handwerker.
Auch für Härte? Also für,
ja, Härte-Messbesteck ist drin, das, ja, das Titrierset.
Okay.
Das ist ja eigentlich was so das kennt, klassische, ja. Genau, das Tropfen, das Tröpfchen und so weiter. Aber für jemanden, der geübt ist, der wird wahrscheinlich nicht mehr titrieren. Der wird immer nur die Wasserqualität über die Leitfähigkeit
mit bestimmen. Seiner eigenen.
Ja, mit der Zunge geht er rein.
Also du als Whisky-Kenner sowieso. Der
Heizungswassersommelier.
Das wäre der Next Step, ja? Dietmar hat deine Frage vorweggenommen.
Was ist der Next Step? Vielleicht qualifiziere ich mich ja in den nächsten 5 Jahren für diesen Job der Heizungswassersommelier.
Ja. Leichte Schwermetallnote. Ja,
okay. Genau, so ein bisschen saurer pH-Wert und so bitzelt ein bisschen auf der Zunge.
Wie ist es mit dem Kennwert Sauerstoff da als Fachjournalist lese ich da ja schwierig. Sehr viel drüber, auch in letzter
Sauerstoff
Zeit.
Sauerstoff ist ein Thema, aber es ist immer schwierig zu bestimmen, weil Sauerstoff ist eigentlich in so einem geschlossenen System in der Regel eine Momentaufnahme. Und zwar in der Regel wirklich dort, wo ich messe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel unten im Keller messen würde, eine Wasserprobe, dann hätte ich dort vielleicht eine andere Sauerstoffsättigung, wie wenn ich oben unterm Dach messen würde. Und Sauerstoff kann man natürlich mit teuren elektronischen Geräten im Inline-Verfahren messen, das geht. Oder wenn man geübt ist, gibt es da schon Ampullen und so weiter, Vakuum, Überströmtrichter und so weiter. Mit Vakuumampulle kann ich den Sauerstoffgehalt anhand von der Verfärbung dann messen. Aber da muss ich geübt sein und darf keinen Fehler machen. Ja. Also sonst habe ich ruckzuck einen Faktor 10 oder 100.
Der Mist.
Genau. Und deswegen ist der Sauerstoff im Vorort für den Installateur zu messen immer schwierig. Es ist auch schwierig, wenn er abfüllt in ein Gefäß und dann im Labor beproben lässt, die sagen neben den Sauerstoffgehalt, aber der ist nicht repräsentativ für die Anlage, weil auf dem Weg dorthin ist schon atmosphärischer Sauerstoff in die Probeflasche reingekommen und verfälscht das. Und man muss sich immer vor Augen halten, wir sprechen hier von einem Restsauerstoffgehalt so, wenn es eine richtig gute Anlage ist oder wie früher, die korrosionstechnisch dichten, so 0,02 Milligramm restgelösten Sauerstoff im System bis 0,1 oder 0,2 Milligramm gelösten Sauerstoff. Also da ist ein Faktor 20 dazwischen. Und das ist dann schon ein Unterschied. Man kann es aufgrund von Erfahrung festmachen und sagen, okay, wenn ich schon eine hohe Leitfähigkeit habe, dann gucke ich eher, dass ich die runterkriege. Denn es braucht für einen ablaufenden Korrosionsprozess 2 Parameter hauptsächlich. Das ist das Elektrolyt, also die elektrische Leitfähigkeit von dem Medium. Und Sauerstoffzutritt. Und wenn es mir nun gelingen würde, eins zu eliminieren, dann würde ich die Korrosion schon so weit ausbremsen, dass sie im Grunde nicht mehr abläuft. Jeder kennt es früher im Winter, wenn Salz gestreut wurde, sind die alten Autos korrodiert, wegen dieser dramatisch erhöhten Leitfähigkeit durch das Salz oder in Küstennähe, Region, Strand. Mhm. Alles, was da an Schwarzstahl, metallischem Werkzeug ist, sieht in kürzester Zeit aus wie die Sau. Und das hängt damit zusammen, in der Regel hat Trinkwasser, Leitungswasser, je nach Wasserhärte so zwischen 300, 600, 700 Mikrosiemens elektrische Leitfähigkeit. Und das Meerwasser hat eine elektrische Leitfähigkeit von 50.000 Mikrosiemens. Also eine deutlich höhere Leitfähigkeit.
Genau. Wir haben ja jetzt immer wieder das Thema Niedertemperatursysteme besprochen. Die meisten Anlagen laufen in dem Temperaturbereich. Es ist ja ein anderes Milieu, sage ich mal, ne? Was man auch immer wieder als Stichwort aufschnappt. Diese Kühl- und Heizungsanlagen, ne? Die umschalten, Wärmepumpentechnik und dann eben auch mikrobiologisch induzierte Korrosion. Wie steht ihr zu dem Thema? Was dreht also
das,
sich da?
Das ist tatsächlich ein wirklich zunehmender Faktor in der Praxis. Also man stellt eben fest, und deswegen messen wir auch bei jeder Wasserprobe, die wir anbieten, bestimmen wir auch immer den TOC-Gehalt, also den tatsächlich organischen Kohlenstoffgehalt. Weil das ist ein Indiz dafür, ob das Wasser mikrobakteriologisch belastet ist. Und viele Installateure machen unbewusst einen Fehler, indem sie vielleicht eine Solarfüll- und Spülstation nicht richtig spülen, gerade noch die Solaranlage damit befüllt, das Glykol-Frostschutzmittel eingebracht. Und wenn dann eine Restmenge in diesem Gerät drin ist und ich schleppe das dann in die Niedertemperaturheizung rein, dann habe ich mir quasi ein Restglykol reingebracht, was als Impfkeim für den Aufwuchs von Biologie zu
besitzen. Nährstoffe eben.
Genau, eben. Das ist so quasi, ich habe das im Prinzip in dem Moment, das Heizungswasser damit kontaminiert, weil aber die Konzentration von diesem Glykol nicht stimmt, zerfällt im Prinzip die Biologie oder es wuchert auf und die Biologie zerfällt wieder und dieses Absterben von diesen Mikroorganismen bildet organische Säure und zieht den pH-Wert nach unten. Mhm. Und dann hat man in dem System oft pH-Werte von 5, 5,5. Sieht man auch, das ist dann wirklich orange-rot, trübe, riecht übel. Und das ist aber so eine Abwärtsspirale, die kriege ich fast nicht mehr korrigiert. Also da muss ich das ganze System spülen und gucken, dass ich dann eben diesen Bewuchs oder diese Biologie dann rauskriege aus dem System. Und das ist aber dann, da reicht ein handtellergroße Pfütze, die in so ein System eingeschleppt wird und dann eben die geringen Vorlauftemperaturen ist wirklich der passende Temperaturbereich, wo dann eben diese Biologie aufwuchert. Und früher war das gar nicht so das Problem mit Vorlauftemperaturen von 70 Grad, wurde jegliche Verkeimung, die vielleicht mal reinkam, thermisch desinfiziert.
Aber das ist ja kein Milieu, was dann da ist. Das heißt, Heizungswassercheck mit euren entsprechenden Lösungen im Grunde Teil einer jeden Wartung.
Das ist ja das Ziel, oder? Und natürlich als Botschaft an den Installateur draußen, sich bewusst zu machen, was man macht. Also wirklich dann aufpassen, welche Füllschläuche verwende ich. Es gibt schon Firmen, die trennen die. Die einen nehme ich wirklich nur, um eine Solaranlage zu befüllen. Die anderen werden wirklich nur verwendet für die Heizungsanlage. Man spült es dann wirklich kräftig. Also die Sensibilisierung um die neu entstehende Thematik, die im Zuge eben mit der Niedertemperaturheizung Einzug in die Branche gehalten hat, das befeuert dann auch nochmal das Thema Heizungswasseraufbereitung, weil wir reden jetzt nicht mehr von Sauerstoffkorrosion, sondern in dem Fall von Säurekorrosion. Ja, ja. Und die läuft auch ab ohne Sauerstoffzutritt.
So ist es. Das ist der Next Step, ne?
Das ist für den total nächsten Podcast. Faszinierend. Ja, nee, ohne Quatsch, das ist total faszinierend.
Liegt das jetzt
am Whisky oder?
Na, so viel davon gab es ja nun nicht, dass ich schon irgendwie nicht mehr weiß, worum es geht.
Oh, alles aber gut. Man macht den in der Nase, ne? Das ist fein.
Tino, danke schön für die Chemiestunde, ja?
Absolut. Ja, in zweierlei Richtung, ne?
Genau. Tja, ist die Frage, was ist dir sonst noch wichtig?
Also ganz ehrlich,
so macht man das nicht, aber egal. Du hast ja eben schon das Statement gegeben, also mehr Sensibilisierung für das Thema.
Unbedingt.
Auch das irgendwie gar nicht geringschätzen, wenn man anfängt, die Schläuche separat zu benutzen, dass man sich dessen auch bewusst ist und auch einfach also erstmal weiß, das gibt es. Das kann aus diesen Sachen heraus entstehen und wir versuchen das schon im Vorfeld zu verhindern, indem wir halt mit unseren Abläufen auch dem gerecht werden. Das ist ja das eine. Aber darüber hinaus, was ist dir noch wichtig?
Also wie ich schon gesagt habe, es ist einfach so, der Branche Mut zu machen, sich diesem Thema Heizungswasseraufbereitung zu widmen. Ich höre immer wieder, da kennen wir uns nicht aus und da muss man Experte sein. Nein, muss man nicht. Man muss ein paar kleine Parameter beachten. Man kann sich da reinlesen. Man hat heute das Weltwissen in der Hosentasche. Es gibt Fachliteratur drüber. Man kann es googeln. Man kann sich wirklich innerhalb kürzester Zeit ganz intensiv essentielle Informationen aus dem Netz ziehen zum Thema Wasseraufbereitung. Und mein Appell an die Branche, und ich hoffe, ich mache keine Angst, sondern eher Mut, wenn man meine Vita anschaut, ich bin gelernter Gaswasserinstallateur und als ich damals in Ulm 98 die Technikerausbildung beendet hatte, Und man hatte Wasserchemie, habe ich mir gewünscht, niemals damit zu tun zu haben. Das war ein total trockenes Thema. Und wie ist der Zufall?
Kein Periodensystem.
Nein, das war dann wirklich keine Stöchiometrie mehr. Ich war gesagt, nein, Chemie ist nicht mein Spezialfach. Muss es nicht. Also wirklich, lest euch rein in das Thema. Das ist meine Botschaft an die Branche. Widmet euch dem Thema. Geht an eure Hersteller, die euch am nächsten sind. Informiert euch. Sucht Schulungen auf. Verweigert es nicht aus Angst, etwas falsch zu machen. Man kann sich dem Thema in relativ kleinen und einfachen Schritten nähern und man kann im Grunde nichts falsch machen.
Ich empfehle an der Stelle auch heizungsjournal.de. Mit dem Stichwort VDI 2035
das wird, letzte euch, wird Statement, euch geholfen. Das letzte Statement gehört dem Gast.
Ich weiß. Jörg. Ich bin auch schon ruhig.
Darf ich noch reden? Oder? Ist ja unglaublich. Nein, das ist tatsächlich so. Also wenn ich die Branche reflektiere und wir haben schon viel erreicht, also viel sensibilisiert, auch wie gesagt dank eurer Hilfe, dank den ganzen Fachjournalismus in der Branche, auch Kesselhersteller, Komponentenhersteller, die dankend auf uns zugekommen sind, sei es durch aktuelle Probleme, aber auch wissbegierig, man hat schon Hilfestellung geben dürfen bei Bedienungsanleitung, in der Ausformulierung und so weiter. Und diese Brücke versuche ich zu schlagen. Ich habe ja einen geistigen Ziehvater. Ich wünsche mir, er hört zu, aus meinem vormaligen Arbeitgeber. Eine Koryphäe auf dem Gebiet, wo man sich viel hat abschauen können. Und auch wenn man mit Wasserchemie nichts zu tun hat. Es ist immer so, wofür ich mich am Ende interessiere, da werde ich gut drin. Ja, und das muss man sich einfach als Installateur auch vor Augen halten, denn man ist es auch seinem Kunden, seinem Endkunden schuldig, dass man nicht nur sagt, ich baue da was ein und nach mir die Sintflut. Auch wenn es außerhalb der Gewährleistung ist, es holt einen ein. Definitiv. Auch wenn es nach 5, 8 oder 10 Jahren zu Problemen kommt, meistens sind es ortsansässige Installateure. Und du weißt ja, wie das ist, wenn dann einer kommt und sagt, du hast mir doch vor gefühlt 5 Jahren die Heizung eingebaut. Er sagt, nein, das waren schon 10. Ja, es ist sie kaputt oder da ist irgendwas kaputt gegangen. Wir hatten es gestern Abend auch über einen hydraulischen Abgleich. All diese Sachen spielt auch die Wasserqualität mit rein. Hydraulischer Klar. Abgleich, Rohr, Innenoberfläche und
Wasser
so weiter.
Wasser ist eben der Treibstoff. Amen.
Dann sage ich, das war Frei von Grubstrick, Episode 16 mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck und unserem wunderbaren Gast Tino Saro. Wir bleiben Freunde, auch nach dem McRib macht ihr keinen Kopf.
Unbedingt.
Unser Thema war konditioniertes Wasser oder whatever. Idee und Realisation Black Works Dietmar Bleck im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Grüße nach Berlin, wie immer. Jörg kann ich grüßen, der trinkt gerade. Musik, Chill Career, The Dark Side. Was sagen wir zu dem Titel heute? War irgendwas dunkel?
Nee.
Im Rohr ist dunkel, sonst... Das
Glas war hell gefüllt.
Na, siehst du. Dann sagen wir... Wir sagen nochmal großes Dankeschön an dich. Uns beide... Hört man das nächste Mal am 2. Dezember mit unserer privaten Weihnachtsfeier.
Jawohl.
Das dahin und nochmal danke.
Herzlichen Dank.
Bis bald.
Schönes Gespräch.
Tschüss.